Jesus Christus herrscht als König. Nachdem wir uns am 26. Januar unter dem Titel Spielt Gott Schach ja schon mal einmal über irdische Herrscher und Gott und Politik unterhalten haben, recht allgemein, wollen wir heute mal den Blick auf ein besonderes biblisches Bild werfen, was doch auch damit zusammenhängt. Jesus Christus herrscht als König. Aber bevor wir loslegen, müssen wir doch eigentlich schon mal einen Schritt zurückgehen. Ein König, der Stefan hat es vorhin angedeutet. Ich meine, wir sind alle gut kirchlich sozialisiert und kennen aus der Bibel die Geschichten von König David und Saul, von Pharao in Ägypten und König Herodes ist uns kein Unbekannter. Aber wenn ihr mal eure Mitmenschen, so die ganz Normalen, fragt nach dem Begriff König, ich glaube, das ist kein Begriff, der heute gang und gäbe ist. Also Friedrich Merz ist da schon eher in aller Munde. Ein Kanzler. Wir haben keinen König, wir leben in einer Demokratie. Und ich sage, das ist gut so. Also, wenn wir von König reden, haben wir schon mal eine Hürde, die wir erst mal erklären müssen. Zumal in Deutschland der Begriff König nicht unbedingt nur positiv besetzt ist. Sicher in Bayern gibt es oder gab es viele, die noch denken, ach, unser König, der Kini, das waren noch Zeiten, hätten wir den nur wieder. Dass der in Wirklichkeit im wahrsten Sinne des Wortes ein armer Irrer war, das wird dabei gern hinten runterfallen lassen. Arm, weil er die ganzen Steuergelder, die Staatsfinanzen und sein Privatvergnügen in Schlösser investiert hat. Gut, Neuschwanstein schaut schon schön aus, aber es war halt für sonst nichts kein Geld mehr da. Und er war ja so geistig verwirrt, dass er dann entmündigt würde. Also die Erfahrung mit Königen ist nicht so prickelnd. Und auch in Deutschland selber, die deutschen Kaiser, die wir hatten, haben dem Land nicht unbedingt gut getan. Kriegslüstern. Und es hat viel Anstrengung und Menschenleben gedarf, um in Deutschland die Demokratie einzuführen. Und auch in Ländern, in denen es noch einen König gibt, König Charles. Ich weiß nicht, ob er für dich ein Sympathieträger ist. Für die meisten eher weniger. Also der Begriff König ist schon mal für den normalen Mitbürger eher schwierig. Vielleicht hat er noch was Fantastisches, ja, aus vielen Märchen sind die Könige oder Prinzessinnen noch bekannt. Auch Fantasy-Filme und Bücher wie Der Herr der Ringe oder Narnia oder ähnliches bringen wieder ein Bild von einem König ins Bewusstsein. Trotzdem müssen wir uns bewusst sein, wenn wir davon reden, dass Jesus als König herrscht, dass wir da in Bezug auf unsere Mitmenschen erstmal einen soziokulturellen Graben überwinden müssen. Ähnlich übrigens wie bei Hirte. Aber wenn wir uns dessen bewusst machen, dann können wir uns jetzt auf den König Jesus stürzen. Er wird oft direkt oder indirekt in der Bibel erwähnt. Erstaunlicherweise oft auch in den Psalmen. Und ich habe mal aus der Vielzahl der Königspsalmen oder der Psalmen, in denen Gott Jesus als König erwähnt wird, mal zwei rausgegriffen. Einmal den Psalm 2. Und der fängt hochaktuell an. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich weiß nicht, ob ich das beruhigend oder beunruhigend finden soll, dass damals die Weltsituation durchaus vergleichbar war. Die Völker toben, die Nationen murren. Ich habe bewusst die Luther-Übersetzung genommen, weil dieses sperrige Deutsch durchaus zum sperrigen Begriff König passt. Die Welt ist in Aufruhr und die Führer, ich sage den Begriff bewusst, dieser Welt streben nach Macht, wollen die Welt beherrschen und nach ihren Vorstellungen nutzen und gestalten. Das war damals anscheinend nicht anders. Sie überlegen sich, wie sie möglichst viel Macht scheffeln und wie sie sich von Gott und seinen Geboten Ketten befreien. Und ich liebe dieses Bild, was hier gebraucht wird, aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie Gott oben sitzt und so guckt, also es ist ein bisschen karikiert, und sieht, wie die Herrscher der Welt ihre Ärmel hochkrempeln und aufstehen und Macht und Länder an sich reißen. Und Gott lacht sich ins Fäustchen. Allerdings zum Lachen ist es nicht, wie es dann heißt. Letztendlich muss sich jeder und jede vor Gott verantworten. Er wird mit ihnen reden in seinem Zorn und wird mit seinem Grimm, wird er sie schrecken. Übrigens, sowohl in der Bibel als auch in der Geschichte gibt es zwei Typen von Königen und Königinnen. Die Guten und die Schlechten. In der Bibel ist völlig klar, ein guter König hat sein Herz und seine Gedanken auf Gott gerichtet und orientiert sich an Gottes Willen, an Gottes Wort und er hat seine Gedanken und seine Hände beim Volk und überlegt, wie er für das Volk sorgen kann, wie er es leiten und führen kann und wie er es schützen kann. Ein schlechter König, das haben wir sowohl in der Bibel als auch in der Geschichte, er hat seine Gedanken bei sich, wie er seine Macht und Herrlichkeit vergrößern kann und auch seine Hände und sein Herz sind bei sich. Das, was er tut, dient seinem Nutzen. Und es ist tatsächlich interessant, wenn man einmal ein bisschen schaut, auch in der preußischen Königsgeschichte. Es gibt immer wieder vor allem Königinnen und Prinzessinnen, die sehr um das Wohl des Volkes besorgt sind. Das fand ich ganz interessant und erstaunlich. Die ihre Position genutzt haben und aber den Kontakt zum Volk gesucht haben und geschaut, was braucht ihr? Und Hilfsvereine gegründet haben, Hilfsinstitutionen gegründet haben und tatsächlich auch oft die Kirche unterstützt haben. Nicht zuletzt die Gattin vom deutschen Kaiser Auguste Victoria, die massiv in Kirchbauten investiert hat. So heißt zum Beispiel auch eine Kirche in Jerusalem, Auguste Victoria. Also es gibt zwei verschiedene Typen von König oder Königin. Und der hier beschrieben wird, ist natürlich deutlich der Erste. Der aufbegehrt, der seinen Ruhm, seine Macht, seine Herrlichkeit sucht und das Volk und Gott ihm egal ist. Aber das hat Folgen. Im Psalm 2 heißt es dann weiter, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So sei nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Zugegeben, spätestens jetzt merken wir, dass der Text doch ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ein alter Text, ein sperriger Text. Was heißt der eigentlich? Und wer redet denn da? Nun, Psalmen sind Poesietexte. Und das Besondere an hebräischen Psalmen ist, dass der Erzähler und das Subjekt, über das erzählt wird, oft hin und her springen. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Das sagt Gott. Der Psalm kommt offensichtlich ursprünglich aus der Krönungszeremonie eines Königs in Jerusalem. Der König, der neue König, wird eingesetzt und die Hoffnung ist, dass er von Gott selbst eingesetzt wird und sich an ihm orientieren wird. Er hat zu mir gesagt, das sagt jetzt wieder entweder der König selber oder der Psalmbeter, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ein merkwürdiger Begriff. Spätestens hier kommt man völlig ins Stolpern, oder? Nun, man muss sich bewusst machen, dass hier tatsächlich ein riesiger Graben zwischen unserer Kultur und der damaligen Vorstellungswelt ist. Unsere Politiker, unsere Chefs werden gewählt und vertreten mehr oder weniger den Willen des Volkes. Damals war die Vorstellung, vor allem in den Völkern, die um Israel herum waren, dass Gott den König als Sohn mindestens adoptiert, aber hier sogar selber zeugt. Ich finde das eine total befremdliche Vorstellung. Aber wenn wir denken, den Kontakt, den Israel mit Ägypten hatte, für den ägyptischen Pharao war es völlig klar, dass er der Gottessohn ist. Ich denke, selbst Friedrich Merz wird so nicht denken. Bei Trump bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er denkt lieber, er ist selber Gott. Aber das muss er selber sagen. Also, damals war die Vorstellung völlig normal, dass der König seine Macht, seine Autorität und auch sein Leben von Gott bekommt, dass er Gottes Sohn ist. Das wirklich Spannende ist, dass dieser Begriff und vor allem dieser Vers 7 später auf Jesus angewendet ist. Dass es da heißt, zu wem hat er gesagt in der Apostelgeschichte, zu wem hat er gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und hier haben wir ein Phänomen, das werde ich nachher nochmal deutlich zeigen, das in der Bibel öfter vorkommt. Das Wort des Gottes Wort gesagt wird in eine Situation, aber über diese einmalige Situation eine viel breitere, weitere Bedeutung hat. Sprecher des Psalms ist der auf Zion thronende König. Und er wünscht sich, wie wahrscheinlich jeder Herrscher, dass sein Reich nie aufhört. Auch hier schillert es ein bisschen, weil es ist ja Gottes Reich, das nie aufhört. Und der König ist ja zumindest in Israel Repräsentant und von Gott eingesetzt. Das Chaos der Völker wartet darauf, dass es geordnet wird, gebändigt wird. Dass es wieder unter Kontrolle kommt. Das hast du, Stefan, ja vorhin auch so gesagt. Je wilder die Weltsituation, je größer der Wunsch nach einem guten Leiter. Und so auch in diesem Psalm. Die Weltsituation ist außer Kontrolle. Die Völker toben, aber Gott setzt einen guten König ein, der die Situation ordnet. Ein Exkurs, das zeitlose Wort Gottes in unserer Zeit. Und das ist ein Phänomen, was wir vor allem in der Prophetie im Alten Testament haben, was wir aber auch hier öfter in den Psalmen haben. Auch wenn die Psalmen jetzt keine prophetischen, sondern poetische Texte sind. Wir haben das Phänomen, was für uns komisch ist. Wenn wir etwas sagen, dann gilt das Wort jetzt. Oder wir sagen etwas auf die Zukunft, dann gilt das aber für die Zukunft. Oder wir reden über die Vergangenheit, dann reden wir über die Vergangenheit. In der Bibel und auch in diesem Psalm haben wir das Phänomen der Gleichzeitigkeit. Wie kann das passieren? Dazu müssen wir uns klar machen, dass Zeit ein Phänomen unserer Schöpfung ist. Zeit beginnt mit dem Augenblick der Schöpfung und wird enden mit dem Ende dieser Welt. Es ist an diese Welt gebunden. Gott steht über Raum und Zeit. In der Ewigkeit gibt es keine Zeit mehr. Und so kann es sein, wir glauben ja, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass jemand, wie zum Beispiel Psalm 2, etwas schreibt für eine konkrete Situation, die Krönung des Königs, voller Hoffnung, mit Bezug auf Gott, soweit alles in Ordnung. Aber durch den Heiligen Geist gleichzeitig in diesem einmaligen Text, der in der Jetztzeit geschrieben wird, Voraussagen, absichtlich oder unabsichtlich sind, für die Zukunft. Und gleichzeitig oft auch Rückschau. Auch das ist ein Phänomen, was für uns erstmal etwas verwirrend ist. Wenn wir etwas sagen, dann beziehen wir das konkret auf einen Anlass und auf eine Zeit. In der Bibel kann es passieren, dass der Autor etwas schreibt und es in dem Moment gilt, manchmal auch nicht, das sind nicht die schönsten Sachen, wenn einer was sagt und die anderen wissen erstmal gar nicht, was er meint und Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende später tritt es dann in Erfüllung. Das bekannteste vielleicht, eine Jungfrau soll schwanger werden und sie wird ein Kind gebären und den sollt ihr Emmanuel nennen. Als das aufgeschrieben wurde, wusste keiner so recht, was das jetzt soll. Außer natürlich die Hoffnung, dass da einer kommen wird und so weiter. Erst Matthäus greift dann diesen Vers auf und bezieht ihn auf Jesus. Das ist vielleicht das deutlichste Beispiel von der Zeitlosigkeit von Gottes Wort, der Zeitpunkt der Wirksamkeit manchmal erst auch später eintrifft. Und so auch hier, der Psalm konkret zur Königskrönung weist aber auch schon auf das Königtum von Jesus hin. Ein weiterer Psalm, der auch sehr bekannt ist, da lasse ich jetzt den ersten Teil weg, weil da nur der zweite Teil für uns heute wichtig ist. Ihr kennt den Text alle. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Er ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Woher kennst du das? Aus der Adventsliturgie, stimmt's? Nicht zuletzt das Lied Macht hoch die Tür ist davon inspiriert. Und auch hier haben wir dieses Phänomen. Dieser Psalm ist auch für eine Königskrönung geschrieben worden. Das merkt man deutlich. Man spürt hier auch noch den liturgischen Charakter des Wechselsgesangs von zwei Gruppen. Die eine fragt, die andere antwortet. Soweit noch alles nachvollziehbar. Aber das Spannende und ein bisschen Verwirrende ist auch hier, dass es schillert. Der Psalm ist für den König geschrieben, den Neuen, der da kommt, dem man den Weg ebnen soll, die Türen öffnet, alles klar. So ein Empfangskomitee ist gut vorstellbar. Und doch schwappt's auf einmal mittendrin, wer ist der König der Ehre, der Herr Zebaoth? Da schwappt das Bild auf Gott. Wie kann sowas sein? Nun, das hebräische Denken unterscheidet sich von unserem. Wir sind es gewohnt und kriegen das in der Schule schon. Eine Sache ist entweder schwarz oder weiß. Etwas ist entweder eins oder zwei. Das hebräische Denken ist da völlig anders. Das hebräische Denken ist kreisend. Und wie ich meine, der Realität damit viel näher, weil die wenigsten Sachen sind so klar definiert. Das hebräische Denken ist schillernd und stellt verschiedene Realitäten oft nebeneinander, was dem Hörer dann die Möglichkeit gibt, aus beiden seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Übrigens, ich bin oft über das Wort Zebaoth geschildert. Ja, ist auch so ein typischer christlicher Fachbegriff. Weißt du, was es heißt? Wenn nicht, kannst du dir es jetzt merken. Zebaoth ist zweite Person Plural von Sabah. Sabah ist hebräisch für Heer. Zebaoth sind demnach die Heere. Und es gibt auch die Übersetzung, das hast du vielleicht auch im Ohr, der Herr der Heerscharen. Und interessanterweise ist auch hier wieder typisch hebräisch ein Doppeltes gemeint. Einmal Gott als Führer des israelitischen Heeres, der im Kampf vorangeht, Das Bild haben wir ganz oft in der Bibel. Aber natürlich parallel dazu auch Herr der himmlischen Heerscharen. Und da wird spannend. Der Herr, der die Engel befehligt. Der Herr, der die Mächte und Gewalten dieser Welt unter seinem Kommando hat. Und da, finde ich, wird's ziemlich gewaltig. Also, wieder ein Fachbegriff gewährt. Du kannst jetzt jedem erklären, was Herr Zebaoth heißt. Der Herr der himmlischen Heerscharen. Und du hast es gemerkt, dieser Text hat auch neben seinem damaligen Aufgabe als Einführung des neuen Königs eine vielfache Aufgabe. Er weist ganz, ganz oft auf Jesus als König hin. Advent, das ist uns bekannt. Gott kommt, diese Königspsalmen, diese Ankunftspsalmen werden ganz oft im Advent in der Erwartung auf die Ankunft von Gott als König auf der Erde gesungen und gebetet. Und da merken wir schon, dass Gott auch unsere Vorstellung sprengt, weil wie kommt denn Jesus, der König, in diese Welt? Er ist das völlige Gegenteil, wie damals ein König sich hat einführen lassen. Nicht mit Pomp und Prunk und Macht und Gewalt, sondern als Baby. Gott krempelt unsere Vorstellungen völlig um. Obwohl er, wie wir es auch in diesem Psalm hören, der Herr der himmlischen Heerscharen ist, also der oberste Befehlshaber, kommt er in Jesus als machtloses Kind in diese Welt. Gott sprengt alle Vorstellungen. Und trotzdem ist er König. Dieser Psalm kommt auch noch an einer zweiten Stelle zur Geltung, beim Einzug in Jerusalem. Auch hier denken wir dran. Und da ist ja, das ist ja einer der großen Irrtümer des Volkes damals. Als Jesus bekannt ist, als er, ich sag mal salopp, gezeigt hat, was er so drauf hat, und viele geglaubt haben, dass er Gottes Sohn ist, und er nach Jerusalem gekommen ist, waren die Hoffnungen da, dass er jetzt dieser König ist, von dem es in Psalm 2 hieß, der die Mächtigen zerschmettern wird, wie es in anderen Psalmen heißt, der ein gerechtes Reich aufrichten wird. Aber auch hier war Jesus anders. Der Triumphzug in Jerusalem endete am Kreuz. Völlig unvorstellbar. Und doch war Jesu Tod am Kreuz ein Sieg. Der Sieg über die Macht der Sünde, der Sieg durch die Auferstehung auch über den Tod. Auch hier haben wir das Phänomen, der Psalm beschreibt neben der konkreten Realität eine viel weitere, viel größere. Jesus ist der König. Und dieser Psalm weist sogar noch weiter. Er weist auf die Wiederkunft Jesu aus. Ich fand es total spannend, dass das Lied, was wir vorhin gesungen haben, Jesus Christus herrscht als König, im Gesangbuch unter der Rubrik Himmelfahrt eingeordnet ist. Das fand ich erstmal total komisch, aber der Gedanke dahinter ist, indem Jesus in den Himmel aufwird, bereitet er seine endgültige Herrschaft vor. Und er wird wiederkommen. Und das ist das Letzte. Wir rechnen damit, dass Jesus wiederkommen wird. Und dann, Klammer auf, endlich, Klammer zu, sein Reich vollenden wird. Die Königsherrschaft von Jesus, sein Reich hat ja schon angefangen. Als er da war, da heißt es ja, sein Reich ist, oder Jesus sagt ja, mein Reich ist mitten unter euch. Aber wir spüren und merken, dass noch ganz, ganz viel in dieser Welt nicht so ist, wie es Jesus gefällt, wie es uns gut tut. Aber wir rechnen, dass Jesus wiederkommt und allem Bösen und Schädlichen und Zerstörerischen den Garaus machen wird und seine Herrschaft von Liebe und Gerechtigkeit endgültig aufrichtet. Und da sind wir dann schon beim letzten Exkurs. Gottes unterbrochene Königsherrschaft. Das fand ich auch spannend. In der Geschichte des Volkes Israel ist Gott König. Bei Mose oft noch nicht so genannt, aber wir haben es ja gehört, die kommen aus Ägypten. Die Vorstellung, was ein König ist, war überall präsent. Jeder wusste das, was der Pharao für eine Person war, was seine Aufgaben war. Und diese Rolle hat nicht Mose übernommen. Nein, Mose hat nur Gottes Willen ausgeführt. Für Israel war klar, Gott ist jetzt unser König. Bis sie, ich sag mal auch wieder sehr salopp, zu viel Kontakt mit den Nachbarvölkern hatten. Und die hatten alle ihre tollen Könige mit ihren tollen Königshäusern voller Macht und Herrlichkeit und wollten das auch. Kommen damit zum Propheten Samuel, der geht damit zu Gott. Und Gott ist, ich sag mal, etwas unangenehm berührt. Ich will nicht sagen beleidigt, das würde nicht passen. Aber er gibt dem Volk seinen Willen. Wir können das lesen in 1. Samuel 8, Vers 7. Der Herr sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen. Denn sie haben nicht dich, sondern sie haben mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Ich finde das bemerkenswert, dass hier wirklich ein Herrschaftswechsel sozusagen stattfindet. Gott ist König, Klammer auf, und er bleibt auch König. Ganz viele biblische Texte, die Gott König nennen, sind auch während der Königszeit geschrieben. Nicht zuletzt hat David selber Psalmen geschrieben, Klammer zu. Aber die direkte Herrschaft von Gott über sein Volk, die gibt's nicht mehr. Seit der Einsetzung von König Saul. Die gibt es auch nicht mehr, als Herodes Antipas abgesetzt wurde, der letzte jüdische König. Die Herrschaft Gottes, die direkte, die wird erst wieder stattfinden, wenn Jesus in Herrlichkeit aus dem Himmel auf die Erde kommt und sein Reich endgültig aufrichten wird. Und darauf warten wir. Darauf hoffen wir. Die Völker toben, die Menschheit leidet. Wir wollen und wir brauchen einen guten Herrscher und wir wissen, dass Menschen das alles nur bedingt leisten können. Deswegen ist unsere Hoffnung, dass Gott selbst wieder eingreift, wiederkommt, Jesus als der endgültige gute König. Und das war jetzt ein ganz netter, interessanter Einblick in die biblische Geschichte, in den Königsbegriff. Aber das ist alles sinnlos, wenn Jesus über die Welt regiert, aber nicht über dich. Und deswegen finde ich es so ein wichtiges Gebet, dass du betest, wenn du das magst. Jesus, herrsche nicht nur über diese Welt, über die sichtbare und die unsichtbare, sondern herrsche auch über mich. Sei du nicht nur König der sichtbaren und unsichtbaren Welt, sondern sei auch mein König. Führe und leite nicht nur die Geschicke dieser Welt, des ganzen Universums, sondern führe und leite auch mein Leben und meine Gedanken. Das wünsche ich dir, dass du neben diesem historischen, theologischen Einblick das wieder neu erneuerst, dass du Gott, dass du Jesus einlädst, König in deinem Herzen zu sein. Was kannst du mitnehmen? Das eine, König ist ein Bild für einen allmächtigen Herrscher, der seine Macht, aber wenn es ein guter ist, zum Wohl und zum Schutz seiner Untertanen einsetzt. Jesus ist der schon im Alten Testament prophezeite König, aber seine Herrschaft richtet er noch nicht bei seinem ersten Kommen auf. Wir dürfen voll Vertrauen das Weltgeschehen in Gottes Hände legen. Und viertens, Jesus wird wiederkommen, darauf warten wir. Dann wird er seine Herrschaft endgültig und vollkommen aufrichten. Amen. Wir singen jetzt von dem besagten Lied, Jesus Christus herrscht als König, noch die Verse 4.